Ciao zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen. Hallo, wir haben gerade gesungen und freuen uns auf die Sommerpause. Wir haben alle Palmen, Strand und Meeresbrise nötig. Und bevor wir unsere weissen Sommerröckli heute in die Koffer packen, kommen wir noch zu einem spannenden Fall. Ich bin Janine, die Apothekerin mit eigener Apotheke und dem Luzerner Dialekt.
Und ich bin Priska. Für die, die meine Stimme kennen und nie genau wissen, welche ist das eigentlich? Ich bin Apothekerin und wie ihr gehört, habe ich einen Berner Dialekt.
Ja, und ich bin noch die Dritte im Bund, ich bin die Exotin. Ich bin weder Apothekerin noch braunhaarig. Ich bin die Ärztin und blond. Und noch, genau. Nein, ich bin auch Bernerin und Ärztin, aber ja.
Genau. Und du hast uns einen Fall vorbereitet für heute, gell?
Ja.
Ja, und in dem heutigen Fall von der Anja geht es um zu viel des Guten.
Anja stellt uns den Fall von der Bloody Mary vor.
Genau, und ich habe da kleine falsche Fährte gelegt. Es geht nämlich nicht um Alkoholexzess, wenn ihr das schon denkt, wegen Bloody Mary.
Und wegen dem Palmenstrand und so.
Und wegen genau Cocktail am Palmenstrand. Es geht, ich gebe euch mal einen Tipp.
Es geht schon um Palmen, aber nicht um Palmen.
Genau, es geht um das interessante Wort Palmcoin.
Das ist wirklich ganz schön.
Ich bin ganz offen für eure Fantasie. Ich darf mal sagen, was nach Tagen so durch den Kopf rauscht bei diesem Wort.
Palm Beach. Mhm.
Janine, hast du noch eine Fantasie?
Nein, fantasielos.
Palmöl.
Ich habe mal Fantasie gehabt. Wir haben das Wort auf Koin.
Kodein?
Ja, Kodein. Ich denke gerade an Kodein.
Hustensaft.
Ja, das ist ein Hustensaft, der auch ein bisschen flasht.
Okay. Nein, also der Geheimcode löse ich später auf. Ich komme doch mal zum Fall. Und das geht um Mary. Mary. Nein, um Mary.
Nein. Smari.
Smari, genau.
Smari auf Berndeutsch.
Nein, Mary, 33. Sie kommt in die Villa Margherita-Sprechstunde notfallmässig. Sie hat extrem starke Blutungen. Die Menz habe vor einer Woche angefangen und sie blutet so stark wie noch nie in ihrem Leben. Weiter hat sie ihm erzählt, dass sie eigentlich immer eher eine starke Mensblutung hatte und darum während der Mens nie weisse Röckli tragen konnte, weil sie Angst hatte vor einem Unfall. Und dabei würde es so gut passen zu ihren roten Haaren.
Mhm. Ah, sie ist rothaarig.
Sie ist rothaarig, genau. Aber so etwas ist ihr noch nie passiert. Sie läuft quasi aus. Sie traut sich gar nicht mehr aus dem Haus. Und in der Nacht stellt sie sogar den Wecker alle zwei Stunden, weil sie sonst, wie alles vollblütet und sie das nicht möchte, natürlich. Und sie hat sich sogar Wochenbettbinden wieder gekauft. Kennt ihr die noch?
Mhm. Ich habe die nie gebraucht.
Das ist ungestüm. Das ist wirklich, du bringst fast nicht in die Unterhose rein. Also, da musst du wirklich so Panties anlegen.
Ich will ein Küsschen in den Hosen.
Genau, wirklich. Laufst dementsprechend auch so.
Mickey Maus Matratze haben wir aber gesehen. Ja.
Nein, also wirklich eigentlich sehr saugstarke Binde. Aber trotzdem müssen sie noch stündlich die Binde wechseln.
Also eigentlich ist sie glücklich, dass sie einen Termin bekommen hat, eine Notfallmessung. Die Frauenärzte sind ja alle immer ausgebucht. Aber sie ist eine sehr arme, die Mary. Wir haben nämlich schon mal über starke Mens geredet und Gerinnungsstörungen. Das ist bei ihr so bekannt, oder was läuft da bei der Mary?
Das ist eine sehr gute Frage, Janine. Nein, es ist nichts ihrer Vorgeschichte, die auf eine Gerinnungsstörung hindeuten könnte. Also sie hat nicht sonst vermehrt blutet, wenn sie sich verletzt hat, oder sie hat auch nie Nase- oder Zahnfleischblüten. Und auch ihrer Verwandtschaft ist nichts bekannt. Und die haben dann noch ein bisschen weiter ausgefragt. Sie nimmt keine Medikamente, sie hat zwischen einem ganz normalen Zyklus von 28 bis 30 Tagen, hat keine Schmerzen während der Blutungen. Sie hat unauffällige Krebsabstriche, sie ist zwar nicht mehr ganz sicher, was sie letzte gemacht hat, aber sie sagt, ja, so alle zwei, drei Jahre macht sie ihn bestimmt. Und auf Nachfragen hat sie auch keine Blutungen nach dem Geschlechtsverkehr. Sie hat aber aktuell keinen Partner, aber doch ab und zu einen One-Night-Stand. Übrigens, wisst ihr, warum das so heisst? Kommt mir jetzt gleich durch den Kopf.
Also der eine Nachtständer, habe ich gemeint, aber es ist nicht der.
Ja, mir kommt da noch etwas unanständig sein.
Nein, das ist aus dem Englischen hat es so Bühnenspiel gegeben, die einfach an oben einmalig aufgeführt worden sind. Und nachher hat sich dann das auch im deutschen Sprachraum einfach auf die sexuelle
Auftritte.
einmalige. Ja, einmalige sexuelle Auftritte. Genau, hat sich das übertragen.
Okay. Ja, merci für die Auflösung. Es ist jetzt nicht, also der Fall geht nicht um das, aber es hat mich gewundert genommen. Du. Genau, sie hat auch die One-Night-Stand, aber dann verhütet sie mit Kondom.
Wie clever.
Gott sei Dank.
Du, ich habe noch schnell eine Zwischenfrage. Das hat sie das erste Mal, die starken Blutungen. Hat sie das nicht gekannt?
Doch, sie hat eben immer schon eine starke Menstblutung gehabt. Aber und darum konnte sie eben nicht die weißen Röckchen tragen.
Genau,
während
aber
jetzt ist sie irgendwie aus dem Ruder gelaufen.
Und was hast du dann gemacht?
Ja, also zuallererst habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht. Er war negativ und sie total positiv erleichtert natürlich. Dann habe ich ein Blutbild gemacht, wo eben so starke Blutung und eben immer wiederkehrende starke Blutungen können ja zu einem Eisenmangel führen oder sogar zu einer Blutarmut. Nachher habe ich eine gynäkologische Untersuchung gemacht. Und eigentlich inklusive Krebsabstrich wäre so Standard, aber weil sie jetzt so stark blutet, habe ich es nicht gemacht, weil dann bringt der Pappe nichts und dann kann man das Material nicht verwerten. Also man kann es nicht untersuchen bei einer starken Blutung. Und ich habe noch den Chlamydia-Abstrich besprochen, das wollte sie auch machen. Den haben wir kürzlich Erfolg gehabt. Und dann habe ich noch einen Ultraschall gemacht, weil dort könnte man allenfalls auch einen Hinweis haben für eine Ursache dieser Blutungsstörung. Mhm. Und jetzt kommen wir schon zur Auflösung von dem Zauberwort vom Anfang, von dem Palmcoin. Es geht nämlich um eine Klassifizierung von der Ursachen von einer abnormalen uterinen Blutung. Also es ist eine Abkürzung. Und jeder von diesen Buchstaben steht eigentlich für Anfangsbuchstaben für eine mögliche Ursache.
Also eine Jesusbrücke.
So eine Jesusbrücke, genau.
Ja, also wenn wir
schwierig, schon aber
auf den Sommer zusteuern, würde ich jetzt gerne das erklären mit Palm. Also Palm. Das erklärt die Struktur, also der Teil vom Wort, durch die strukturelle Ursache erklärt. Und das können sie Polypen, das sind so Schleimhautausstülpungen, so ein bisschen wie Pilzli, muss man sich das vorstellen. Mhm. Dann gibt es noch die Adenomiose, das haben wir auch schon mal besprochen, bei der Endometriose, im Endometriosefall. Das ist so eine Schleimhautinsel, wo sich in der Gebärmuttermuskulatur befindet. Und so dann starke Schmerzen und auch eben Blutungsstörungen verursachen kann.
Also ist so eine Art von der Endometriose.
Ja, genau. Also
Verschleppung von Schleimhautart im Gewebe in die Muskulatur von Gebärmutter.
In der Muskulatur, genau. Da gibt es Leiomyom. Das ist eine Anhäufung von Muskelzellen. Wie so zu einem Ball geformt. Und wenn du hast das mal erklärt, wenn man den operiert, das ist wirklich sehr hart, so wie ein Tennisball. Mhm. Und da gibt es noch Malignom. Das sind einfach entartete Zellen, also Krebszellen in der Gebärmutter.
Und wenn man jetzt von denen immer den Anfangsbuchstaben nimmt, gibt es Palm.
Palm, genau. Also Polyp, Adenomiose, Leiomyom und Malignom.
Und dann bleibt mir noch das Coin.
Nikotin.
Aber das hätte ich merken wir es gleich ein bisschen so. Dann geht es um die nicht strukturellen Ursachen, also nicht anatomische Ursachen, könnte man wie sagen. Und C steht für Koagulopathie. Das ist eine Störung von der Blutgerinnung. So der Klassiker ist die von Willebrand-Erkrankung, wenn die Blutgerinnung nicht in Gang kommt oder aktiviert wird. Oder wenn man zu wenig Blutblättchen hat. Das gibt es aber auch bei Frauen, die orale Antikoagulantien nehmen, also regelmässig Blutverdünner nehmen. Also das fängt C gewesen. Das O geht O wie Ovulation, respektive die fehlende Ovulation. Dann hat man nämlich keinen Gelbkörper, der sich bildet. Dann hat man einen Progesteronmangel. Und dann gibt es keine schöne Transformation von der Schleimhaut und eine starke Blutung. Die unsere Folgen zu der Perimenopause zum Beispiel kennen, wissen, dass dort auch eine starke Blutung kann kommen, aus diesem Grund. Dann E wie Endometriumpathologie, also wenn dort etwas nicht stimmt. Und dann noch Iatrogen, das ist auch noch so ein schwieriges Wort. Mhm. Also wenn es zum Beispiel eine Blutungsstörung wäre, unter einer hormonellen Therapie, zum Beispiel eine Minipille, gibt es häufig.
Iatrogen heisst unter Therapie.
Ja. Genau, das ist eigentlich, also die häufigste Nebenwirkung von einer Minipille ist so Zwischenblutung. Es sind extrem starke Blutungen. Es geht ja auch um abnorme uterine Blutungen, also allgemein, nicht nur um das starke. Mhm. Und das ist halt schon eine häufige Ursache, dass es Zwischenblutungen gibt.
Ja. Und dann gibt es noch das N. Und das ist eigentlich wie, für alles, was man nicht weiss, N nicht klassifizierbar. Und so ist das eine runde Sache mit dem Palmkoin.
Nein, das hätte ich super gemacht. Ich hätte es nicht besser können.
Bravo. Ja, ich musste ein bisschen üben.
Ja, was ich auch noch nützlich finde für unsere Zuhörerinnen, dass wenn wir die Blutungsstörungsursachen nach Lebensphase ordnen, also was ist wenn häufig, und wir können das auch noch schnell zusammen durchspielen. Spielen, okay?
Durchspielen.
Also allgemein Blutungsstörungen nach Lebensphase, die kommt man gerade Sinn im Neugeborenenalter. Kann es so eine vaginale Blutung geben, das ist auch nichts Schlimmes. Weil das Baby kommt Östrogen über im Bauch von der Mutter, also mütterliche Östrogen. Die dünnt während der Schwangerschaft auch zum Baby zirkulieren und nach der Geburt ist da keine Zufuhr mehr. Das Baby ist abgeknabbelt und das Neugeborene hat eine hormonelle Ruhephase und kann so dann, also kein Östrogen von der Mutter ab und dann gibt es Entzugsblutung.
Also genau, es hat plötzlich kein Östrogen mehr im Blut. Und von die Schleimhaut hat sich ein bisschen, also meine Uterus hat sich halt ein bisschen aufgebaut. Und dann gibt es einfach kleine Entzugsblutung.
Ja, genau, ja. Aber das ist nichts,
das ist nichts Schlimmes. Das ist schon in den ersten paar Lebenstagen und dann hört es auf.
Aber dann im Kindesalter, dann muss eine vaginale Blutung immer untersucht werden, oder? Das ist nie harmlos. Also meistens, nehme ich an, ist es ein Fremdkörper, hast du da ein Beispiel?
Also ja, es gibt viele verschiedene Fremdkörper, die ich schon rausgenommen habe, zum Beispiel Labello, also beziehungsweise Labello Techeli oder Legosteine, sehr beliebt, oder Barbie-Schuhe, kommen wir auch schon sehen.
Also oder in der Vagina.
So, ja, genau. Vom Kind ist ja, halt im Spiel oder mal ein bisschen so selbst so ein bisschen umsuchen, ja. Ausprobieren, ertasten.
Entdeckterle.
Und warum nicht irgendwie mal so ein Kraueli probieren reinzudrücken. Aber dann kommt es eben nicht mehr von allein raus. Genau, es gibt natürlich eine Blutung. Ja.
Aber nicht zu vergessen, es soll ein Missbrauch sein, oder?
Ja, das ist immer eine Ausschlussdiagnose. Ja. Genau.
Und da gibt es ja noch die frühe Pubertät, die haben wir auch schon in einem Fall, wo man einfach zu früh in die Pubertät kommt. Genau. Das muss man auch abklären. Oder wenn das Mädchen von Mami auch so ein Stäffeli nehmen will, was Mami Alltag schluckt, wenn es beim Pillenblister sich vergreift.
Genau, das ist wie so eine Pseudo-Pubertät natürlich durch Östrogen, was sich zuführt von außen. Ja, also eben die Blutungen im Kindesalter müssen immer abgeklärt werden. Und willst du weiterfahren nach der ersten Mens?
Nach der ersten Mens ist normal, dass, sagen wir bis so zu 3 Jahren, dass das alles noch ein bisschen unkoordiniert ist. Also dass, manchmal hast du einen Zyklus ohne Eisprung. Das ganze System ist noch unreif. Und dort, einerseits ist die hormonelle Unreife ein Thema, das ist auch normal, manchmal eine schwache Blutung oder wieder stark, ist einfach alles noch nicht im Lot. Aber Achtung, es könnte immer auch noch eine Schwangerschaft sein. Also das müssen wir auch denken, wenn die Blutung mal nicht kommt.
Nicht kommt oder auch Zwischenblutung und so. Ja. Oder? Manchmal in früher Schwangerschaft hat man häufig auch Blutungen. Und da denkt man natürlich auch nicht an die Schwangerschaft bei einem so jungen Teenie, aber man muss es ausschliessen. Ja.
Ja, und nachher die reproduktive Phase, wo von wann bis wann schon wieder ist?
Ja, das ist einfach, eben, sagen wir mal, von Pubertät bis zur Perimenopause, einfach dann, wenn man am meisten fruchtbar ist. Und, ja.
Und dort ist alles möglich. Alles, was wir jetzt vorher wie gesagt haben, ist eigentlich das ganze Szene, wie sagt man, das ganze...
alle Ursachen
möglich. Sind möglich, ja. Ja, und nachher Perimenopause, dort sind wir erneut in Zyklen, wo zum Teil kein Eisprung mehr stattfindet, weil die Eierstöcke schon erschöpft sind, also die Reserve ist schon fast leer. Dann ist das ist auch typisch, also ist noch nicht ein Grund zur Sorge. Manchmal kann es dir noch helfen, mit dem, wenn es sehr starke Blutung gibt, mit den Koagel etc. Progesteron zu ersetzen. Aber man muss immer auch daran denken, wenn es jetzt wirklich sehr stark ist von einem Tag auf den anderen, dass man auch eine bösartige Erkrankung ausschliessen würde.
Also immer eine Untersuchung machen, genau. Und dann in der Postmenopause, also eben, wenn man die letzte Mens eigentlich hatte, über ein Jahr her keine Mens hatte, ist es eben, wenn man plötzlich wieder blutet, sicher auch, sagen wir mal, nicht ein Alarmzeichen, aber sicher etwas, was man muss abklären muss. Und es kann harmlos sein durch einen Östrogenmangel, so eine Atrophieblutung, sagen wir, aber eben auch da ganz sicher müsste etwas Bösartiges ausgeschlossen werden. Und wenn jetzt man eine Blutung hat, unter einer kontinuierlichen Hormontherapie, also eben lang ohne Blutung, dann muss sicher die Hormonersatztherapie gestoppt werden, bis man die Ursache von Blutung gefunden hat. Eben, ja, vor allem wegen einem bösartigen Tumor, genau.
Also jetzt haben wir die Ursachen von Blutungsstörungen sortiert. Was ist jetzt aber mit unserer Mary? Was hast du da herausgefunden?
Ja, also Mary hat im Ultraschall ein Myom gehabt. Also es ist nicht sehr gross gewesen, knapp 3 cm habe ich es gemessen. Und es ist so in die Gebärmutterhöhle so innerragend, hat sich das dargestellt.
Mhm. Also das heisst, das könnte in dem Fall auch der Grund sein für die starke Mensblutung. He?
Ja.
Aber jetzt, was mich würde interessieren, wie kann man eigentlich, eigentlich würde mich interessieren, warum, wenn es ein Myom hat, blüht es überhaupt stärker? Das Myom ist ja, das heisst ja nicht, weiss man das, oder ist das noch ein bisschen unbekannt?
Also, ja, das habe ich mir jetzt auch noch nie so genau überlegt, weil es ist einfach bekannt, oder wenn man irgendwie eine strukturelle Veränderung hat in der Gebärmutter, also in Schleimhautgegend, sage ich mal, also in der Gebärmutterhöhle, mit dieser Schicht, dass es dann zu verstärkten Blutungen kann kommen, auch weil die ganze Architektur wie gestört ist und dass sich die Schleimhaut vielleicht auch nicht mehr so schön kann umwandeln unter dem Progesteron in diesen Gebieten und darum dort einfach drauf losblüht. Das ist ja nicht das Myom, das selber blüht. Das ist nicht vom Myom Blutung. Es ist mehr genau, etwas, was in der Architektur nicht mehr korrekt ist.
Irgendein Störfaktor, genau. wie ein Polyp oder eben das, was Janine, was du gesagt hast.
Und wir weiss zum Beispiel auch, die Gebärmutter kann sich auch nicht mehr so schön zusammenziehen. Und das Zusammenziehen ist ja eigentlich auch wichtig, dass die Blutung wieder nicht mehr so stark ist. Das ist ja nach der Geburt ja sehr wichtig, dass sich die Gebärmutter wieder schön zusammenziehen kann. Und bei einem Myom kann man sich vorstellen, wenn dort ein Tennisball drin ist, dort zieht es sich sicher nicht schön zusammen. Also wirklich so ein bisschen wegen dem. Aber ganz
das ist
genau.
Ja. Aber es ist schon eigentlich auch ein Wunder, dass das jeden Monat wieder sich aufbaut und wieder abstoßt. Und dass das überhaupt funktioniert, hat mich immer fasziniert. Ja, jetzt aber zurück zu der starken Mensblutung. Kann man das eigentlich messen, ob eine Mens noch normal ist oder eben schon zu stark? Jetzt, da hast du da so eine Faustregel?
Also, ja, gemäss Bücher ist alles über 80 ml Blutverlust pro Periode, also pro Mens, ist eigentlich zu viel des Guten. Und in dem Sinn, also als Hypermenorrhö oder auch als Heavy Menstrual Bleeding klassifiziert. Aber kein Mensch, keine Frau misst ja ihre Blutmenge ab. Also wenn die Menstasse en vogue sind, schüttelt man ja das in einen Messbecher. Also Menstasse in einen Messbecher und misst ab. Also würde Gott
vielleicht
nicht mehr machen.
Vielleicht Apothekerin.
Aber was Frauen können machen daheim, sie können einen Messbecher nehmen, 80 ml Wasser drin und mal schauen, was die Menge ist. Also das ist die Menge von dieser Periode, die abnorm ist. Eigentlich.
Genau, also eigentlich...
Pro Periode, also nicht pro Tag.
Ja. Eigentlich ist es viel, viel weniger und 80 ml ist ist eigentlich nicht so, wenn wir sagen, wir blühen 5 Tage, ist eigentlich nicht so viel.
Nein, ist nicht das Litermass.
Genau.
Ja, aber gleich, immerhin.
Genau. Aber eben, es gibt noch andere, klinisch, wie könnte man es...
Also mir ist bekannt, dass das Wechseln von der Binde oder vom Tampon alle 2 Stunden oder weniger, dass das ein Hinweis ist auf eine verstärkte Blutung. Oder eben, wenn man in der Nacht muss aufstehen und noch wechseln muss, weil eigentlich beim Liegen läuft ja das Blut nicht primär gerade raus. Das kann es mal geben, wenn man aufsteht am Morgen, dass es ein Gutsch kommt. Aber wenn man im Schlaf, im Liegen quasi das Tüwe vermögelt, ja, dann ist es auch ein Hinweis auf eine verstärkte Mens, wenn man natürlich eine Binde oder ein Tampo drin hat.
Ach, ja,
kann
ja
auch mal vergessen gehen.
Ja, und was dort sicher bei einer starken Blutung beliebt ist, sind die Menstassen. Also die mögen natürlich mehr aufsaugen als all die Wattenerzeugnisse oder auch die Panties, die es ja mittlerweile gibt. Und das senkt sich näher ab, wenn es voll ist und dann spürt man, dass es muss wechseln. Und was es mittlerweile gibt, sind Apps, wo man ziemlich genau eingeben kann, welche Hygieneartikel man verwendet. Das tut quasi näher, wie hochrechnen, wie viel Milliliter Blut, das man verloren hat. Ich finde es sowieso grundsätzlich gut, dass man dokumentiert.
Tracked.
Sei das mit einem Journal, das man selber führt, noch ein paar Zeichnungen und Blümchen einfügt oder eben mit Apps. Und ja, da gibt es mittlerweile ganz moderne Methoden, die einem helfen, das ein bisschen im Auge zu behalten.
Übrigens kommt mir gerade Sinn von der Menge, die ich gesagt habe, die Weckgläschen, die man einmal bei Aperos oder für Dessert hat, die Weckgläschen, die sind genau 80 Milliliter.
Ah, ja. Gut.
Ah, sehr gut. Ja, das also, können wir uns jetzt vorstellen.
Also ich finde es auch sehr wichtig, dass eben Frauen und Mädchen können abchecken, wie viel Blut sie pro Monat verlieren. Es gibt eine Studie, die nämlich untersucht hat, was so eine Hypermenorrhoe, also so eine starke, verstärkte Mensblutung für einen Einfluss hat auf die Lebensqualität. Und das haben 1000 Frauen Fragebögen ausgefüllt und wirklich 80% sind sehr besorgt über mögliche blutungsbedingte peinliche Zwischenfälle. Mhm. Und darum haben ja 70% eigentlich so soziale Aktivitäten während der Mens gemieden und haben eure Kleider der Blutung angepasst.
Also schwarze Tränenrosen.
Nicht eng oder so. und 40% haben gesagt, sie haben sogar schon so ein beschämendes Erlebnis gehabt im Zusammenhang mit der Mens. Und 3 Jahre erdulden Frauen durchschnittlich ihre überstarke Mens, bevor sie Hilfe suchen. Das klingt mir auch recht lang.
Ja, das ist noch lang.
Weil über die Hälfte, also sogar 64%, haben über Erschöpfung und starke Müdigkeit berichtet. Und knapp die Hälfte haben sich rasch außer Atem gefühlt, nicht mehr so leistungsfähig und sehr, sehr schwach während der Mens. Also die Lebensqualität ist schon tief.
Ja, also es hat sicher auch ein bisschen mit Blutarmut noch zu tun und diesem Mangel. Das haben wir ja auch schon abgehandelt. Aber Medi hat ja selber auch am Anfang erwähnt, dass sie Kleidung angepasst hat, eben kein weisses Sommerröckchen oder weisse Hosen angelegt hat. Was hast du ihr denn empfohlen, dass sie das problemlos in Weiß auftreten kann?
Ganz in Weiß mit einem Blumen.
Entschuldigung. Nein, schön, es ist wirklich gut, eure Inputs. Das freut mich sehr. Nein, also ich habe natürlich über verschiedene Therapiemöglichkeiten aufgeklärt. Es gibt einige. Aber vielleicht wäre es gut, eben zum sagen, wegen dem Eisenmangel oder wegen der Eisenmangelanämie. Das haben wir ja abgecheckt, oder das habe ich abgecheckt. Und sie hat ein tiefes Eisen gehabt, also ein tiefes Ferritin, aber noch ein knapp normales Hämoglobin, also noch knapp nicht Blutarmut, aber schon die Speicher recht leer.
Also ein bisschen etwas Eisiges nehmen oder eine eisige Elsa hören, das wär's. Das haben wir nämlich in unserem Podcast dort schon abgehandelt.
Genau.
Diese Substitution und diese Eisenmangelanämie, genau.
Genau, das habe ich auch so gesagt. Ich soll den Podcast unbedingt mal hören.
Das ist schon noch gäbig für dich.
ja.
Genau, das mache ich jetzt
muss ich weniger reden.
Du hast schon gesagt, hören Sie doch mal den Podcast und wenn Sie noch Fragen haben, können Sie wieder zurückkommen.
Ist einfach so eine Playlist ab und dann können Sie mal,
ja.
Ist gut.
Genau, aber es nützt ja nicht, wenn man die Eisenspeicher auffüllt und er jeden Monat wird er wieder entleert. Also habe ich noch andere Therapien besprechen.
Hey, ich habe noch, mir ist eben noch etwas in den Sinn gekommen. Es gibt noch so einen Trend.
Du bist eine Zinnkömmige.
Ja. Das heisst Free Bleeding. Habt ihr schon gehört von dem?
Nein.
Das ist, dass man ganz verzichtet auf Hygieneartikel.
Ja, das habe ich gerade gedacht, so wie die Indianer. Du gehst in den Busch aus und hückelst hin und blühtest ein bisschen rum, oder was?
Also das geht irgendwie davon aus, dass man wie das alles in freiem Flow soll lassen und mit dem Beckenboden das zurückhalten und dann ganz gezielt runterlassen. Aber ich glaube,
gut, dann musst du also sehr starken Beckenboden haben.
Und ich glaube, Mary,
Schwerkraft.
Ja, Mary mit ihrer Wochenbettbinde.
Nein.
Sie müsste einen eisernen Beckenboden haben.
Genau.
Also eher nicht empfehlenswert. Und Mary hat ja sowieso im Moment wie das Gefühl, sie würde wie auslaufen. Und das erste Ziel ist wahrscheinlich von dir, die starke Blutung irgendwie zu stoppen. Also einfach mal.
Möglichst rasch, genau.
Ja. Das kann man entweder medikamentös machen, mit Tranexamsäure. Das ist so ein Klassiker. Das ist so ein bisschen... soll ich sagen, das Gegenteil von einem Gerinnungshemmer. Oder das ist ein Antifibrinolytikum. Und das Blut wird durch das wie wie soll man festgemacht?
Mhm. Ja, also
das Gegenteil von einem Blutverdünner ist es eigentlich, genau. Ja.
Also das Fibrin macht eigentlich wie das Grinsel, oder? Das sind so wie Fäden, die sich so verkleben und dann hat man das Grinsel. Und Antifibrinolytikum, aber das tut das Grinsel auflösen und ja, genau, aber nicht auflösen, also verfestigen.
Genau.
Und Fibrinolyse, dann tut man es auflösen, das Grinsel.
Gibt es nicht einen Propf oder wie geht das?
Nein, aber es ist natürlich schon so, dass das Thrombosenrisiko, wenn man es jetzt über länger würde geben, würde sicher ansteigen. Aber mir gibt es ja, das ist ja wirklich eine kurzfristige Therapie. Das heisst, es wirkt einfach relativ rasch aus meiner Erfahrung, dass es einfach wirklich, wenn man wirklich fast ausläuft, dass es dann sicher von Blutung her weniger stark ist.
Es tut ein bisschen eindicken und durch das fließt es weniger raus. Ja.
Genau. Was man auch machen könnte, wenn man jetzt sagt, man möchte sofort Massnahmen haben, man könnte wirklich hochdosiert Östrogen geben, um Blutung zu stoppen, sofern natürlich keine Kontraindikationen, also so ein erhöhtes Thromboserisiko oder so besteht. Und da gibt es verschiedene Schemata. Ich gebe jetzt initial immer 3 Tabletten von einem Pillenpäckchen, also 3 Pillen auf das Mal, okay. Also alle 8 Stunden in den ersten 2 Tagen. Und nachher tun wir es reduzieren auf 2, also alle 12 Stunden. Und das sind circa Wochen, also hochdosierte Pillengabe. Und nachher einfach noch einmal pro Tag weiterfahren, bis die Blutung wirklich gestoppt ist.
Also die Frau muss es wirklich machen und daraus kommen, wie man es macht. He?
Genau, das ja, so ich schiebe es natürlich auf.
Ja, genau.
Und so gelingt es wirklich fast in den meisten Fällen, eine akute, starke Blutung zu stoppen. Also es geht jetzt wirklich um die starke Blutung. He? Und hier ist sicher wichtig, dass man auch noch ein Medikament verschreibt gegen schlecht, weil wenn man so hochdosiert Pillen nimmt, kann es eben auch noch ein bisschen schlecht werden. Und was man natürlich auch besprechen kann, ist, wenn natürlich immer bekannt ist, dass man immer stark blutet, kann man die Pillen auch weitergeben, einfach im normalen Schema, eine pro Tag, weil das reduziert eigentlich Blutungsmenge pro Mens um fast 40%. Also recht deutlich.
Wir kommen da aus der Apotheke auch noch zu sehen, dass Mephenaminsäure, das ist ja ein bekanntes entzündungshemmendes Schmerzmittel, wo in Gruppen der NSAR gehört, das sind nicht steroidale Antirheumatika. Das hat ein bisschen spezielles Profil, dass eben die Entzündung stark gehemmt wird und die Entzündung, die das kann hemmen kann, nimmt auch Einfluss auf Blutkonsistenz. Also es kann so auch den Blutverlust verringern, etwa um einen Drittel. Also das kann man auch vom 1. bis 5. Zyklustag hinein, also man nimmt es
während der Mens,
ja, genau. Während der Mens, oder? Mhm. Und dann, ja, das ist sicher dann, wenn man keine Pillen geben kann, oder, Anja?
Mhm. Und das, oder wenn jemand mal das probieren will und sagt, es ist nicht so schlimm mit der Blutung, aber ich weiß, es ist gleich sehr unangenehm, ist sicher, dass, kann man das als First Line probieren, auch wenn sie noch Schmerzen hat, umso mehr.
Ja, ich wusste, dass die Mephenaminsäure häufig von Zahnärzten verschrieben wird, weil es auch noch abschwellend, aber gute abschwellende Wirkung hat und eben bei Zahnschmerz gut ist. Aber das ist, und vielleicht ist es ja dort auch wegen der blutungshemmenden Wirkung.
Ja, es ist aber noch speziell aus dieser Gruppe von diesen Wirkstoffen gibt es ja andere, wie das Acetylsalicylsäure, die eigentlich das Blut verdünnen. Und das hat jetzt einfach ein bisschen noch einen anderen Fokus quasi, wo es wirkt und wo eben das Blut dann eher nicht verdünnt wird, sondern Blutverlust gehemmt wird.
Genau. Wenn man kein Östrogen darf nehmen oder kann nehmen und man sagt, ja, man will auch langfristig den Blutverlust während der Mens reduzieren, ist sicher die Einlage von einer Hormonspirale zu diskutieren, weil die reduziert den Blutverlust um 75-95% sogar.
Das ist Wahnsinn, also
ist wirklich
effiziente
Methode. Und sogar über eine Viertel, also über 25% der Frauen unter dieser Hormonspirale haben gar keine Mens mehr, was ja manchmal schon gewünscht wird.
Und die Einlage ist, wenn du es einsetzt, ist nicht die Einlage in der Oberhose.
Einlage von der Hormonspirale in die Gebärmutter rein, genau.
Du, und nachher hast du natürlich dort auch noch gerade ein wirksames Verhütungsmittel, das du kannst einsetzen. Mhm. Also 2 Fliegen auf einen Schlag erledigen. Mhm. Du hast ja gesagt, sie hat ein Myom. Mhm. Hat das denn noch Platz für so eine Spirale?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn es jetzt so eins, aber ist ja nicht das grosse Myom ist, wenn du bringst problemlose Spirale rein. Es ist schwieriger, wenn natürlich die Gebärmutter voll von Myom ist. Mhm. Und die alle in das K, wo man in die Höhle reinragen, dann ist natürlich meistens so, dass zum Beispiel, man kann es vielleicht reinbringen, aber es rutscht wieder raus, es wird wieder ausgestossen. Und dann bringt es natürlich nichts. Also es kommt natürlich schon darauf an, was man sieht im Ultraschall. Aber ist es sicher gut möglich, die Einlage. Genau, und was ich auch noch zur Hormonspirale positiv kann sagen, ist, wenn nämlich eben so eine Hypermenorrhö, also so eine starke, übermenschstarke Blutung besteht, dann wird die Spirale sogar von Krankenkassen bezahlt. Also, dann muss man einfach eine Kostengutsprache schreiben, wenn ich es sagen kann. Und die Kosten werden auch übernommen von Krankenkassen.
Und sonst werden ja Verhütungsmittel nicht bezahlt
genau, von der Krankenkasse.
Genau,
das ist eben der Punkt.
Es gibt ja noch eine weitere Möglichkeit, also bei Jugendlichen oder perimenopausalen Frauen, die so eine Blutungsstörung haben und keine Verhütung brauchen, dass man dann ein Gestagen, also das Progesteron, das Gelbkörperhormon, oder ein Abkömmling davon in der zweiten Zyklushälfte gibt, dass eben nachher nicht so eine starke Menz gibt. Und gell, Anja, du empfiehlst sogar, wenn man nicht auf die zweite Zyklushälfte schauen will, dass man es einfach nach dem Kalendertag im Monat macht, also der 1. bis 12. Kalendertag vom Monat. Mhm. Also immer der 1. bis 12. April, der 1. bis 12. Mai und
genau.
So weiter.
Das ist, noch, das genau. ist einfach, ein bisschen einfacher zum Handhaben, als, weil manchmal eben bei so unregelmäßigen Zyklen, das ist ja meistens die, die eben Blutungsstörungen haben aufgrund von fehlenden Eisprüngen, haben meistens so nicht so regelmäßigen Zyklus, dann weiss man nicht, wann bin ich jetzt in der zweiten Zyklushälfte und darum ist es so zum Merken oder zum Eintragen im Kalender mega gebig und das reduziert also eben den Blutverlust eigentlich auch und die Gestagen oder das Progesteron dient aber nicht zur Verhütung, darum ist es auch von der Krankenkasse auch zahlt, die Medikamente. Also man darf das nicht verwechseln, zum Beispiel mit der Minipille. Mhm, das sind wirklich Sättigungen, die man nur zyklisch gibt.
Mhm. Gibt es Fälle, wo man ja, wo noch krass, also ja. das habe ich im Voraus nicht gewusst, es gibt offenbar ganz sag jetzt mal, rabiate Methode, dass man die Frauen in die Menopause versetzt, gell, mit einer Spritze.
Also das ist natürlich ja. künstlich, also du okay. kommst schnell wieder raus. Aber genau, es gibt so eine Spritze, die die Rezeptoren blockieren, die die weiblichen Hormone ausschütten. Und darum ist der Ehestock dann wie in einem Dornröschenschlaf. Also er macht dann nichts mehr, er produziert keine Hormone mehr. Darum wird auch die Schleimhaut in dem Sinne nicht aufbauen. Und das ist wirklich eigentlich so Ultima Ratio. Also das heisst, wenn wirklich alle anderen medikamentösen Therapien versagen und zum Beispiel die Patientin sagt, nein, also sie will wirklich keine Operation, dann könnte man das noch probieren. Oder auch wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, sie blutet wirklich so stark, dass man mal wirklich ein Jahr Pause braucht, weil sie sonst immer wieder muss Infusionen haben, dann könnte man das machen. Aber man sollte es wirklich nicht zu lange geben. Also nicht, eigentlich nicht über 6 Monate wegen der Knochengesundheit.
Genau, natürlich. Knochen ist immer also die andere Seite von der Fahnenstange.
Sag mal, Anja, kann die Blutung auch so stark sein, dass man direkt irgendwie ein OP muss machen?
Ja, aber das ist wirklich extrem selten. Also, so eine starke Mens, die so zu einem hämodynamischen Schock führt, also dass man wirklich so massiv Blut hat verloren, dass im Kreislauf zu wenig sind, dass der Körper, also dass man in Schock geht. Das sieht man zum Beispiel klinisch eben mit einem Blutdruckabfall oder einem hohen Puls oder im Labor entsprechend sehr tief im Hämoglobin, also wirklich viel, viel zu wenig rote Blutkörper.
Die stehen dann auch nicht mehr so fit, oder?
Nein, die stehen nicht mehr, die liegen meistens. Und da kann man natürlich nichts anderes als direkte OP und dann macht man auch so eine Ausschabung oder so eine Verödung von der Schleimhaut.
Das klingt ziemlich nach einer Notfall-OP, oder?
Ja, es ist eine Notfallsache, aber es gibt natürlich auch die operative Therapie, die man diskutieren kann, also was nicht als Notfall gilt, wo man wirklich bei einer Patientin, die Familienplanung abgeschlossen hat, also keinen Kinderwunsch mehr hat und auch keine Hormone mehr möchte nehmen, und dann kann man das planen, so eine Operation, eben so eine Schleimhautverödung. Oder sogar Gebärmutterentfernung. Mhm. Ihr erinnert euch vielleicht an eure Eltern oder Grosseltern. Dort war es sehr häufig gewesen, dass man sagt, ich habe meine Gebärmutter
rausgerummt.
Genau, wir haben sie rausgerummt, weil ich Blutungsstörung hatte. Mhm. Das ist etwa 75% von allen Frauen, die dann Gebärmutterentfernung hatten. Es war eigentlich wegen Blutungsstörung. Und das ist natürlich heutzutage ganz anders.
Mhm. Ich denke, heutzutage wählen sicher viel die Hormonspirale, jetzt, wie du vorher gesagt hast. eine elegante Lösung, kann man sagen. Mhm. Und wie geht das? Gell? Ohne, das kannst du ohne Narkose machen.
Genau.
Und man hat wie viele Jahre Ruhe?
Also 6 Jahre ist sie gültig. Mhm. Also tut sie Hormone ausschütten und sollte eigentlich so mit der Blutung schön getackert sein. Vielleicht hat man aber gar keine mehr. Also das gibt es eben auch. Man hat eine Verhütung. Und wenn man Östrogen will brauchen in den Wechseljahren oder in der Menopause, ist, kann man sogar das also ist der Schleimhautschutz schon gewährleistet, wenn man die Spirale hat. Also, da braucht man nicht zusätzlich noch ein Progesteron dazu. Da kann man nur Östrogen zum Beispiel als Schäl oder als Pflasterli zuführen bei Wechseljahrbeschwerden. Also von dem her gesehen ist es sehr, ja, ist sehr eine gebige Lösung für viele. Und darum ist Spirale auch immer eigentlich wie beliebter, auch bei jungen Mädchen. In Amerika ist sogar Verhütungsmittel Number One geworden.
Sicher,
kürzlich, ja. Genau. Mhm. Gerade bei denen, wo, eben, bei den Mädchen, die unter starken Mens leiden oder unter Schmerzen während der Mens, ist die Spirale wirklich gut. Aber man darf es nicht verwechseln, es muss wirklich die Hormonspirale sein und nicht die Kupferspirale, weil die tut die Blutung noch verstärken.
Ah, okay.
Genau.
Und vor dieser Einlage der Spirale, da muss man ja keine Angst haben. Das ist ja nur eine Routine-Sache, oder?
Genau. Also
und
das ist
auch, ja. Auch wenn man noch nicht geboren hat. Früher hat man ja gesagt, ja, erst wenn man geboren hat.
Nein, das macht man heutzutage wirklich auch bei denen, die noch nie geboren haben. Und es ist wirklich in den meisten Fällen eine kurze, problemlose Sache. Wichtig ist, dass man sie eigentlich, oder man sollte sie während der Mens einlegen, das ist eigentlich am gäbigsten, weil dann der Muttermund schon ein bisschen offen ist. Und es gibt sogar auch, zum Beispiel bei jungen Mädchen, es gibt auch eine kleinere Spirale, also die kleiner ist, die vielleicht für kleinere Gebärmütter gäbiger ist.
Genau. Herzig. Genau.
Aber nur die grössere wird bezahlt, also nur die ist zugelassen bei Blutungsstörungen, das muss man auch sagen. He? Genau.
Mhm. Ja.
Ja.
Und dann es gibt auf dem Markt gibt's verschiedene. Gell, kleine, grosse, starke, schwache.
Aber ich denke, das ist in der Beratung dann eine Sache von der Beratung. Wählen wir da, will ich das hier auswählen?
Es gibt nicht bunte.
Das gibt es nicht.
Ich kann noch zu der Meri noch. Kann man nicht die Farbe auswählen?
Nein.
Okay. Also zu der Meri noch einmal. Mhm. Sie hat ja das Myom. Kannst du noch einmal kurz erklären, was ein Myom eigentlich ist?
Also eben Myom sind wirklich die häufigsten gutartigen Tumoren bei der Frau. Ich kann sagen, etwa jede dritte Frau über 30 hat Myom. Und die meisten sind aber asymptomatisch, man kann keine Beschwerden und sind somit einfach Zufallsbefund bei der Untersuchung. Ja, wenn sie Beschwerden machen, also im Sinne von eben einer schmerzhaften Mens oder Blutungsstörungen oder je nachdem, wenn sie grösser sind oder je nach Lage auch Druck auf andere Organe ausüben oder zur Kinderlosigkeit führen, dann muss man natürlich, oder ja, bespricht man Therapie, ob jetzt das medikamentös ist oder operativ, das haben wir jetzt alles durchgespielt, das ist beides möglich. Wenn man einfach operiert, muss man die Frau aufklären, dass nach der OPS etwa 10% die Myom oder das Myom sich wieder bilden
können. Aber gefährlich ist es nicht, oder?
Das Risiko für die Entartung des Myom, also dass es bösartig wird, ist nicht so gross, aber sie steigt mit dem Alter. Und wenn man jetzt zum Beispiel bei einer Frau nach der Menopause, also Postmenopause, mit einem Myom sieht, dass das eine Grösse zunimmt oder eben immer mehr Beschwerden macht, dann ist es sicher so, dass man da muss, operieren muss. Dass man also eine histologische Sicherung macht.
Eben und Myom und Hormon, das ist nicht irgendwie eine Kontraindikation, das meinen nämlich viele, oder?
Also, wenn man das Myom hat, dass man Hormonersatztherapie nehmen kann, oder?
Ja.
Nein.
Oder wenn man eins hat und eine
nicht. Sie sind natürlich schon hormonabhängig. Also, ja. Myom sind eigentlich hormonabhängig, darum sollten sie eigentlich in der Postmenopause nicht wachsen.
Sie darf oder? Einfach auch unter einer Hormontherapie nicht wachsen.
Genau, man muss es einfach kontrollieren. Genau. Ja.
Und was hast du Mary empfohlen, das Myom rauszunehmen?
Ja, nein, bei ihr ist es ja eben wirklich, wirklich ein kleines und es ist wirklich nicht hundertprozentig sicher, dass jetzt das die Ursache ist von ihrer starken Blutung. Darum habe ich ihr empfohlen, zuerst mal medikamentös zu probieren, zum Beispiel mit der Hormonspirale. Und da hat sie natürlich sofort begeistert Ja gesagt, weil sie eh Verhütung braucht. Und genau.
Ja, und wenn jetzt gleich noch wegen der Operation. Wenn du jetzt rausnehmen willst, kommt es sicher ein bisschen darauf an, wo das Myom liegt. Oder? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten in dieser Gebärmutter, die ja manchmal klein ist, aber gleich verschiedene Orte kann auftreten.
Ja, das ist super, dass du es noch sagst. Genau, wenn es jetzt zum Beispiel auch in der Nähe von der Hölle ist, von der Gebärmutterhölle, also sehr im inneren Kreis, sage ich jetzt mal, dann kann man das wirklich von vaginal in einer T-Narkose mit einem kleinen Eingriff operieren, also mittels Gebärmutterspiegelung. Wenn es jetzt mehrere Myome hätte oder grössere oder eben im Muskel oder sogar ausserhalb von Gebärmutter, dann braucht es eigentlich eine Bauchspiegelung. Mhm. Und natürlich gibt es auch andere noch Möglichkeiten, wie zum Beispiel Embolisieren von den Arterien, die zur Gebärmutter führen, also wie die Blutzufuhr vom Myom unterdrücken. Aber ich glaube, das ging jetzt Zeit, wenn ich das alles würde erzählen da. Aber es ist sicher viel, viel möglich.
Also, ja, das ist gut.
Mary hat sich ja für die Hormonspirale gegen ihre starke Blutung entschieden und ist sie zufrieden gewesen damit?
Ja, genau. Also sie hat Tranexamsäure bekommen, weil sie wirklich, eben, dass sie nicht ausläuft. Das fing ihm so einen
gerade Ausdruck. Akut.
Genau. Ja. Und nachher haben wir die Einlage von der Spirale gemacht, noch während der Blutung. Und sie hat natürlich auch ein bisschen Eisen genommen und ist dann völlig happy, zu mir in die Verlaufskontrolle gekommen. Sie hat noch ihre Mens regelmässig, aber die Stärke der Blutung hat deutlich abgenommen. Und sie hat auch schon die Mutprobe gemacht und hat sogar schon weisse Jeans gedreht während der Mens.
Yeah.
Hey, das klingt ja vielversprechend. Du, ja, jetzt noch zwei Fragen zum Abschluss.
Okay, hoffentlich nicht schlimm. Ich habe immer Angst, wenn Preiskabis
fragt. Warum hast du Querschläger.
Ja, Querschläger, genau. Nein. Warum hast du so betont, dass sie rote Haare hat?
Genau, das ist noch so eine. Gut, das ist gut aufgepasst. Das ist noch so ein Eintöpfchen. Es ist schon so, dass man sagt so, rothaarig ist sicherlich der Schrecken von den Anästhesisten oder Operatoren, weil sie einfach mehr blüten.
Das ist genetisch.
So, ja. Mhm.
Das ist interessant. Ja, jetzt habe ich aber noch eine
weitere Frage.
Genau. Warum hast du gesagt, zu viel des Guten, zu viel vom Blut? Oder was ist
für mich ist es einfach nochmal wichtig, dass ich eben Mens nicht als etwas Schlechtes oder Grusiges darstelle, wo das eigentlich immer noch viele Mädchen so empfinden. Und, oder sogenannt unrein sein, während der Mens finde ich auch sehr unpassend und fast diskriminierender Ausdruck.
Also ja, es ist nicht nur...
Es ist diskriminierend, genau. Wo eigentlich, das hat mal eine Sexualtherapeutin bei so einem Aufklärungsworkshop gesagt, es hat mir noch gefallen, wie kann etwas unrein oder grusig sein, was eigentlich der Grundbaustein ist für das Schloss, was sich der Embryo einnisten und gedeihen kann.
Das ist schön.
Gell? Also eben, darum, ja, und nochmal, ich war wirklich extrem irritiert gewesen, wo man dann noch zur Begrüßung die Hände geschüttelt, das macht mir heutzutage nicht mehr nach Corona, aber dann wollte ich die Hand herstrecken und hat ein Mann seine Hänge im Rücken verschränkt und hat mir gesagt, er schüttelt keine Frau die Hände, sie können ja in der unreinen Phase sein. Und damit hat er die Mens gemeint und nicht jemand, dass ich meine Hände nicht gut gewaschen hätte. Das hat mich so schockiert, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte ihm ja eigentlich auch nicht die Hände schütteln, weil ich wüsste ja auch nicht, wo er seine Hände hatte, bevor ich hierher gekommen bin.
Das finde ich gut.
Und dann ist er nicht ins Zimmer reingekommen.
Ja. Lass dich schämen.
Vielleicht.
Ja.
Ja, also wir nehmen mit heim für unsere Mary. Also am Fall von unserer Mary haben wir jetzt gelernt, dass Blutungen, die nicht normal sind, also normal, wir haben es gehört, wo die 80 Milliliter, wir haben jetzt ein Weckgläschen voll, überschreiten, also alles, was nicht normal ist. Auch Zwischenblutungen, eben die starke Mens, die sollte man abklären. Und das Mass aller Dinge ist, wenn man 3 bis 6 Binden oder Tampons pro Tag braucht, ist das noch normal. Und wenn man fährt, alle Stunden und weniger, also weniger als 2 Stunden, auf wechseln oder in der Nacht aufs Tübe blüht, dann ist es zu viel des Guten.
Mhm. Und meistens ist die hormonelle Therapie das Mittel der Wahl und hilft, die Mens zu reduzieren. Und die sich jetzt gefragt haben, warum ich jetzt das nicht mit dem Mikronährstoff bekomme, das ist aus dem Grund, dass man hier bei den Hormonspiralen, die wir empfohlen haben, das Gelbkörperhormon einsetzt und nicht Östrogen. Und dort sind die Interaktionen mit dem Mikronährstoffhaushalt sicher geringer. Dort würde ich jetzt so sagen, der Eisenhaushalt, den man so wieder aufbringt, ist höher zu gewichten als irgendwelche möglichen Interaktionen oder eben auch einen hormonell gesteuerten äußeren Zyklus, kann man so sagen.
Also man kann immer etwas rausholen, sogar das weisse Röckchen.
Ja, das holen wir
jederzeit, auch während der Mens.
Genau, das machen wir jetzt auch. Stürzen uns jetzt weisse Röckchen
ja. Und fliegen fort.
Ja. Schön,
und Münster hat im Hintergrund gerade schön den Sommer für uns eingeläutet. Mhm. Vielleicht habt ihr es gehört.
Und wir verabschieden uns in die Sommerpause. Ihr hört jetzt ein paar Wochen nichts von uns und wir melden uns im August wieder zurück mit frischen Folgen
und frischen Themen. Ideen.
Und in der Zwischenzeit,
bleiben
gesund, machen es gut.
Habt einen schönen Sommer.
Und
schreibt uns.
Ja, schreibt mir immer so Freude. Immer so Freude.
Vergesst uns
vielleicht
nicht.
Vielleicht,
vielleicht ist es eine Postkarte.
Oh ja, das wäre schön.
Das wär schön.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.